Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air. Willkommen zum Süd-Nord-Funk, heute live bei Radio Dreieckland in der Erstausstrahlung am 7. Oktober 2025. Im Studio heute sind Sarah und Eva. Hallo.
Hallo.
Kunst als Widerstand, das ist das verbindende Thema heute in unserer Sendung. Wir widmen uns künstlerischen Protestformen aus verschiedenen Regionen des globalen Südens und fragen, welche Rolle spielen Kreativität, Musik und visuelle Kunst in den politischen Kämpfen der Generation Z. Kunst im globalen Süden ist selten l'art pour l'art. Sie ist oft unmittelbar mit gesellschaftlichen Realitäten verwoben. Ob Street Art in mexikanischen Grenzstädten, afrofuturistische Visionen aus Togo oder Protestsongs in Hongkong. Künstlerische Ausdrucksformen werden zu Werkzeugen des Widerstands, der Selbstermächtigung und der kollektiven Identitätsbildung.
Kunst schafft Räume, wo andere verschlossen sind, wo staatliche Repression politische Organisation erschwert, wo Gewalt den öffentlichen Raum dominiert, da eröffnet Kunst alternative Handlungsmöglichkeiten. Sie macht Unsichtbares sichtbar, ermordete Frauen, unterdrückte Stimmen, marginalisierte Gemeinschaften. Kunst ist nicht nur Medium der Anklage, sondern auch der Utopie. Sie entwirft Gegenbilder zur herrschenden Realität, imaginiert andere Zukünfte, andere Währungen, andere Gesellschaftsordnungen. Besonders deutlich wird das in afrofuturistischen Arbeiten, die koloniale Narrative durchbrechen und eigenständige Zukunftsvisionen entwickeln. Und künstlerischer Protest kann hochriskant sein. Während im globalen Norden Kunstfreiheit weitgehend geschützt ist, setzen sich KünstlerInnen im globalen Süden oft existenziellen Gefahren aus. Verfolgung, Zensur, Gewalt. Dennoch machen sie weiter, gerade weil ihre Stimmen so dringend gebraucht werden.
In der heutigen Sendung hört ihr drei Perspektiven auf diese Thematik. Afrofuturistische Kunst aus Togo, feministische Street Art aus Mexiko und Protestmusik aus Ostasien. Drei Kontinente, drei Kunstformen, ein gemeinsames Anliegen. Widerstand gegen Unrecht und die Vision einer gerechteren Welt. Ja, und Musik gibt es heute entsprechend auch aus der Region Ostasien. Und wir starten mit JD aus Hongkong mit seinem Song Fuck the Popo.
Fuck the Popo, do it low mo. 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 200万加1, 我哋收住一齐疯，咪捻同我讲你为份工，屌你几千人工，吹雷弹，橡胶子弹，你班捻样自由挥，我咪戴住眼罩口罩，头盔做个自由閪，溜溜地站咪，我要屌班冲龙龟，咪捻懒系新进正义收皮啦，伪俊仔，宁愿做你口中嘅暴徒，我都唔肯愿做兵，黑色让自己 all black everything， 围住警察总部，个个喺冧屌，班捻屌，搞到我哋学生市民受困扰，我哋保留自由身躯，认清道理分真假，你哋摆明作贼心虚，所以膊头冇咁白。 Fuck the popo， 我屌你老母 ！Fuck the popo， 我屌你老母 ！Fuck the popo， 我屌你老母 ！Fuck the popo， 我屌你老母
警察手法邋遢，知法犯法，仲要咁撚串，你迟早玩撚完，系人都知你諗緊拳，以至坚定态度鲜明，讲明不切就不散，你搞啲湿鸠大龙凤，你柒嘢一日又一弹，各只再石波，七撚都要石哥，快啲叫肥佬落嚟，嗲两句，快啲叫一哥，我哋罢工有把火，唔系同你班傻閪玩，攞斧狗公上撚晒，撞当你耍咗当鸡蛋，唔听我哋要求，湿鸠下下摇苗头，见撚晒红点会拖鞋。 And we sing hallelujah to the Lord. Fuck the popo, 我屌你老母 Fuck the popo, 我屌你老母 Fuck the popo, 我屌你老母 Fuck the popo, 我屌你老母 Fuck the popo.
Für den ersten Beitrag der Sendung macht ihr es euch am besten gemütlich und schließt die Augen. Denn Antonia Vangelista nimmt euch mit in die Ausstellung The Current Lab Techno Magies, die von Mai bis Juli 2025 in Freiburg zu sehen war. Im Oktober 2025 ist die Ausstellung in Dresden zu sehen. Sie blickt auf Währungen, Werte und Zukunftsvisionen auf dem afrikanischen Kontinent. Antonia Vangelista berichtet direkt aus der Ausstellung und hat außerdem mit Elum 20C gesprochen. Er ist einer der zentralen Künstler der Ausstellung.
Meine künstlerische Arbeit besteht darin, zu zeigen, dass es auch Licht gibt. Ich möchte Dinge zeigen, die wir mit bloßem Auge nicht sehen können und Menschen Dinge hören lassen, die sie normalerweise nicht hören können. In der Hoffnung, dass uns das aufweckt und wir die Dinge anders angehen.
Ich bin in einem weißen Kellerraum. Es gibt ein paar Rohre an der Decke und hier sind allerlei elektronische Geräte, ziemlich aufgeschraubt. Man sieht die Kabel, man sieht Batterien und hier ist ein sozusagen Aufnahmegerät, aber zusammengebastelt aus einem alten Tastenhandy, aus einem Mikrofon und weiteren elektronischen Geräten, von denen ich gar nicht so genau weiß, was das ist. Und so klingt das. Diese elektronischen Geräte, die von Müllhalden aufgesammelt wurden und wieder neu zusammengesetzt, sind ein Kunstwerk von Doji Efui, ebenfalls aus Togo. Ich bin im Freiburger E-Werk in einer Ausstellung, die heißt The Currency Lab. Es ist ein Langzeitforschungsprojekt des Musikers, Künstlers, Filmemachers Elom Mas aus Togo und der Künstler und Filmemacher Muskiki Shiying und Gregor Kaspar.
C'est The Currency Lab Technomagic. Ich pense que c'est aussi important d'ajouter le Technomagic.
Ich lese mal vor, was über die Ausstellung hier geschrieben steht. Technomagie ist eine spekulative Strategie, um sich eine Zukunft vorzustellen, in der Schwarzsein, Magie, Technologie und kulturelles Gedächtnis miteinander verwoben sind. Technomagie und Afrofuturismus überschneiden sich in ihrem Interesse an der Neugestaltung der Zukunft durch die Verbindung von überliefertem Wissen, kultureller Identität und spekulativer technischer Innovation. Es geht also darum, wie kann Technomagie uns helfen, sich eine Zukunft vorzustellen, in der auch die heutige Generation Z gut leben kann.
Das Futuristische an unserer Arbeit ist, dass wir über Werte nachdenken. Wir denken da zunächst an Geld und Währung oder Currencies. Aber es geht um Werte im allgemeinen Sinne. Wie prägen die Werte, die wir haben, unsere Vision und unsere Vorstellungen für die Zukunft? Um das zu beantworten, nutzen wir eine bestimmte Technik, die sozusagen Dinge einfängt, die man nicht sieht und Geräusche, die man nicht hört. Wir machen sie sichtbar und zeigen sie.
Hauptteil der Ausstellung sind drei Filme, zu denen ich jetzt übergehe. Der erste der drei Filme spielt in Agloboshi in Ghana, wo sich einer der größten Elektroschrott-Recyclingplätze der Welt befindet. Und man sieht Elom Mas, den Performer, der über diesen riesigen Schrottplatz läuft, an brennendem Müll vorbei, der aus dem globalen Norden hierhin transportiert wurde. Auch andere Lebewesen, Kühe zum Beispiel, laufen auf der Müllhalde herum. Menschen sortieren den Müll oder verbrennen ihn auch einfach.
On peut aussi prendre l'existant.
Wir können hinterfragen, ob das Bestehende unserem Wertesystem entspricht. Wir denken dabei an ein Wertesystem, das den Menschen und das Menschliche wieder in den Mittelpunkt stellt. Der Mensch ist nicht von der Natur und von anderen Menschen losgelöst. Wir sind alle miteinander verbunden. Das wollen wir mit unserem Kunstprojekt zeigen, in dem ein Asiate, ein Europäer und ein Afrikaner zusammenarbeiten. Es wird sichtbar, dass zum Beispiel Rohstoffe in Afrika abgebaut werden. Daraus wird dann in Asien etwas hergestellt, was in der ganzen Welt verkauft wird. Wenn es nicht mehr gebraucht wird, wohin wird es dann geschickt? Nicht nach Europa, sondern zurück nach Afrika.
Was ist der Wert dieser Abfälle?
Sie haben einen Wert, weil die Menschen sie weiter nutzen. Sie versuchen, sie zu recyceln und davon zu leben, obwohl es bei anderen Menschen weggeworfen wird. In Akbloch-Boschi gibt es zum Beispiel Menschen, die Münzstücke sammeln und daraus Ringe herstellen. Manchmal nur als Schmuck, aber andere benutzen sie sogar als mystischen Schutz.
Und Ilumba sind mit Frequenzmikrofon die elektromagnetischen Wellen der Geräte, die hier rumliegen, auf, die dann auch in den Sound des Films eingebaut werden.
On essaie de créer du beau avec du lait. Et pour moi, la musique aussi, c'est un prisme qui est fort. C'est les énergies, en fait.
Melodien rufen Energien hervor. Das kaputte Telefon zum Beispiel hatte einen wütenden Klang für mich. Das klang nicht friedlich, sondern leidend. Aber damit enden wir nicht. Wir gehen ins Studio und versuchen, diesen Klang zu harmonisieren. Wir suchen nach sanften Melodien, etwa Gitarren- und Trompetenklängen. Das ist unsere Art, die Welt zu reparieren. Ich glaube daran, dass Musik Menschen repariert und dass Kunst die Welt repariert.
Ich pense que la musique répare les gens et que l'art répare le monde.
Künstler nimmt die Frequenzen von alten Autoschrottteilen auf. Und zwar im zweiten Film in Ladipo, dem größten westafrikanischen Markt für gebrauchte Autoersatzteile in der Nähe der nigerianischen Hauptstadt Lagos. Der Künstler trägt dabei eine Maske mit spiritueller Bedeutung in der Yoruba-Kultur. Und die Künstler beschreiben es selbst so: Als Mittler zwischen Leben und Tod reflektiert die Maskenfigur die spirituelle Dimension der urbanen Rohstoffgewinnung, die weit über profitorientierte Wirtschaftskreisläufe hinausgeht. Wir sehen also, wie er auf diesem Markt rumläuft mit der Maske, die ihn unerkennbar macht. Manche Leute schauen ihn schräg an, manche beachten ihn auch nicht. Es gibt ein ganz reges Treiben. Ebenfalls ist total viel Müll zu sehen, aber auch Menschen, die arbeiten, die mit ihrer Muskelkraft Autos auseinanderbauen und wieder neu zusammensetzen. Viele Menschen, viele junge Menschen, die auf diesem Markt unterwegs sind, rumlaufen, auf Autos klopfen, Essen zubereiten.
Sur le chemin, c'est toujours de questionner aussi la question de quelle est la part de l'invisible dans nos vies.
Eine Frage ist auch, welchen Anteil hat das Unsichtbare in unserem Leben? Wir haben uns auch gefragt, wie etwa Waldgeister die Abholzung erleben. Oder Wassergeister die Verschmutzung des Wassers. Dieses Wasser ist ja selbst für die menschlichen Körper nicht gesund. In Togo leben wir in einem Wertesystem, in dem wir das Unsichtbare als lebendig betrachten. Die Toten sind weiterhin da, wir sehen sie nur nicht mehr mit unseren Augen. Was ist ihr Verhältnis zu all dem, was die Technologie kreiert?
Es gibt also diese unsichtbare Dimension der Ahnen. Wie hängt dann die Vorstellung von der Zukunft mit der Vergangenheit zusammen?
Ich erwähne an dieser Stelle gern, dass in meiner Sprache dasselbe Wort benutzt wird, um über Zukunft und Vergangenheit zu sprechen. Wenn man jetzt Esok Kevai sagt, heißt das die Vergangenheit, die vergangen ist. Esok Kebana ist die Vergangenheit, die kommt, oder eben die Zukunft. Es ist also wie ein Kreis. Vergangenheit und Zukunft sind bereits miteinander verbunden. Sie sind zyklisch und gleichzeitig auch linear. Wie können wir also über die Zukunft nachdenken, wenn wir uns nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen? Es gibt ein ghanaisches Prinzip bei den Akan, das sich Sankofa-Vogel nennt. Der Sankofa-Vogel ist ein Vogel, der ein Ei im Schnabel hat, aber seinen Kopf in Richtung seines Schwanzes gedreht hat. Das Ei repräsentiert die Zukunft. Aber es kann nur dann hervorkommen, wenn der Kopf wirklich zum Schwanz gedreht ist, um zu verstehen, was da ist. Wir fragen also mit Hilfe von Spiritualität und Technomagie, ob unsere Vorfahren vielleicht Systeme hatten, um zu kommunizieren und so zu handeln, dass die Natur nicht zerstört wird. Vielleicht kennen wir diese Systeme nicht mehr und sollten sie entdecken.
Im dritten Film, der sich in einem extra Raum befindet, sind wir auf einmal in einem ganz anderen Kontext. Keine Elektroschrottplätze mehr. Keine Ersatzteillager, keine großen Märkte, keine viele Menschen, sondern ganz viel Grün. Und auch hier sind wir weiter in Westafrika, nämlich auf der Kailan Farm für organischen Landbau in den Bergen in Togo. Inwiefern ist das ein utopischer Ort für junge Menschen in Togo?
Zunächst mal wegen dem Gründer. Er ist ein Gambier, der in Togo studiert hat. Er hätte nach London, in die Vereinigten Staaten, I don't know, nach Frankreich, nach Europa gehen können, wie viele junge Menschen. Aber stattdessen sagte er zu seinen Eltern, ich werde nicht meinen Brüdern und Schwestern folgen. Ich möchte in diesem Land bleiben, in dem ich groß geworden bin. Ich möchte aus der Stadt herauskommen. Ich habe ein Stück Land gekauft und möchte es bewirtschaften. Das ist es, was ich tun möchte. Das ist schon utopisch. Es ist auch utopisch, weil er keinen konventionellen Dünger benutzt, obwohl der einem überall verkauft wird. Nein, es ist jemand, der an der biologischen Landwirtschaft festhält, die auf ein funktionierendes Ökosystem setzt. Außerdem ist es utopisch, weil er nicht nur an sich denkt. Zum Beispiel hat er Solarzellen. Den Strom davon teilt er auch mit anderen Menschen in der Nachbarschaft, sodass sie Zugang zur Elektrizität haben. Es geht darum, sich umeinander zu kümmern und zu teilen, anders als im Kapitalismus, auch wenn ich das Wort nicht mag. Aber jedenfalls will das System uns individualisieren, um jedem von uns etwas zu verkaufen. Aber wir brechen dieses System, indem wir sagen, dass wir solidarisch sind und gemeinsam etwas erreichen können.
In dem Film sehen wir Kinder, die auf dieser Farm stehen, zwischen Gräsern, die fast genauso hoch sind wie sie. Es ist eine Wiese, aber es gibt auch Bäume drumherum. Und sie sind geschmückt mit Bananenblättern auf ihrem Rücken, die aussehen wie Flügel. Und auch Pflanzen vor ihren Augen, die so ein bisschen aussehen wie pflanzliche Virtual Reality Brillen. Auch sie, wie der Künstler zuvor, tragen Kopfhörer, tragen Aufnahmegeräte. Nur sie hören sich jetzt nicht die elektronischen Geräte, den Schrott, die alten Autos an, die hier gekommen sind, sondern sie hören mit diesen Geräten, welche Frequenzen die Erde von sich gibt.
Si je parle de la Terre comme un être vivant.
Wenn ich mir die Erde als ein verletztes Lebewesen vorstelle, in dessen Körper man Computer und kaputte Dinge gesteckt hat, die ihm wehtun, dann gibt es an diesem Ort vielleicht am Fuß desselben Körpers jemanden, der sich um den Körper kümmert. Er pflanzt Dinge so, wie sie gepflanzt werden müssen und lebt eine Ethik des Zusammenlebens, die die Beziehung zur Natur und die Beziehung zum Menschen respektiert. Die Magie könnte vielleicht darin bestehen, etwas anders zu machen, Deshalb sind in diesem Film Kinder diejenigen, die die Sounds aufnehmen statt mir. Denn Kinder zeigen uns die Zukunft. Gleichzeitig haben sie etwas Übernatürliches an sich, wie Superhelden. Es sind Wesen aus Licht, die man meistens nicht sieht, die aber da sind.
Das war der Beitrag von Antonia Vangelista. Als nächstes hört ihr Fat Mama Has Something to Say.
Wütend.
Angry.
Enculer.
Enfado.
Laut.
Vor.
Fuerte. Widerstand.
Resistance.
Resistencia.
Resistance.
Gen Z.
Unstoppable.
Queer.
Demokratie.
Democracy.
Demokratia.
Demokratie.
Courageous.
Mutig.
Valientes.
Courageux.
For our independence, for our freedom.
Die Kämpfe der Generation Z im globalen Süden.
Slay.
Ciudad Juárez, eine Stadt, die seit den 90er Jahren zum Synonym für Frauenmorde geworden ist. Hier in der mexikanischen Grenzmetropole wurde der Begriff Femizid zum ersten Mal verwendet. Hier wuchsen junge Frauen auf, für die Gewalt, Mord und das Verschwinden von Mädchen zur Alltagsrealität gehörten. Drei von ihnen haben sich zusammengetan. Die Künstlerinnen Polino Police, Nayo und C is for Scorpio nennen sich Perras Bravas, bissige Hündinnen. Mit Street Art erobern sie sich den öffentlichen Raum zurück, der ihnen als Frauen verwehrt werden sollte. Sie kleben Paste-Ups an Wände, malen Graffitis und schaffen damit nicht nur politische Kunst, sondern auch einen Safe Space füreinander. Katrin Zeiske hat das feministische Kollektiv in Ciudad Juárez getroffen und mit ihnen gesprochen.
Es ist uns sehr wichtig, als Frauen ein Kollektiv zu haben und damit im öffentlichen Raum zu intervenieren. Denn als Frau hat man oft das Gefühl, dass einem das Recht verwehrt ist, auf der Straße unterwegs zu sein. Die einfache Tatsache, da als Frau, als eine Person mit einem feminisierten Körper, etwas an die Wand zu kratzen, ist ein sehr ermächtigender Akt. Denn auf der Straße kommt es dir so vor, dass dir das Recht abgesprochen wird, hier anwesend zu sein.
Die Spezialität der Perras Bravas sind Paste-Ups, Bilder, die sie gestalten und mit Kleister an die Wände kleben. Sie verwenden aber auch andere Techniken, wie Schablonenmalerei, Wandmalerei oder Graffiti. Doch für Poli ist klar, diese sind nur Mittel zum Zweck.
Und das stets mit dem Ziel, gewisse Umstände anzuprangern, Forderungen zu stellen oder Kämpfe sichtbar zu machen. Unser Ziel als Kollektiv ist aber nicht nur die Intervention an sich, sondern auch der Prozess, in dem sie entsteht. Wenn wir uns gemeinsam treffen, dann machen wir einen Raum auf, in dem wir darüber sprechen können, wie wir uns in unserem Leben in Ciudad Juárez fühlen.
Die Perras Bravas sind ein dezidiert politisches Kollektiv, auch wenn sie sich der Kunst widmen. Sie verstehen sich als feministisch, aber auch als antikapitalistisch und antifaschistisch. Sie wollen vielfältig und inklusiv unterschiedliche soziale Kämpfe miteinander verbinden und unterstützen. Aber dieser Anspruch kann auch ganz schön an den eigenen Kräften zehren.
Hemos tratado de hacer esta dinámica entre nosotras, ¿no? De ser muy honestas con nosotras mismas y muy empáticas.
Es ist uns deshalb sehr wichtig, empathisch miteinander umzugehen. Uns ist vollkommen klar, wir sind nicht immer alle verfügbar und das verlangen wir auch gar nicht voneinander. In diese Falle tappt man ja oft in den sozialen Bewegungen, einen solchen moralischen Anspruch aneinander zu stellen. Das hat uns gewiss geholfen, einen guten Umgang zu finden und langfristig aktiv zu bleiben. So nun schon seit 5 Jahren.
No son tantísimos años, pero sí son ya bastantes, ¿no? Ya que pensamos, ah, 5 años.
Umgekehrt aber bietet ihr Kollektiv, die Kunst und die Kreativität, den Perras Bravas, auch immer wieder einen Raum, wo sie aufatmen, sich ausdrücken, sich wiederfinden und wohlfühlen können. So beschreibt Nayo das Kollektiv vor allem als eine Art Safe Space für sie.
A veces es necesario el descanso, pero también a veces hacer este tipo de cosas, a veces se dedica a juntarnos.
Manchmal brauche ich einfach eine Pause. Aber dann ist diese gemeinsame Kunst auch etwas, das ich gerne mache, das mich erfüllt. Über kurze oder lange Zeit finden wir immer wieder zusammen, auch wenn wir gefühlt 1000 andere Sachen zu tun haben. Manchmal wird dann das gemeinsame Malen zur Flucht vor den Alltag sorgen.
Doch gerade werden in Mexiko Utopien wahr. Erstmals wird das Land von einer Frau regiert. Präsidentin Claudia Sheinbaum hat das Thema der Femizide und Gewalt gegen Frauen, Probleme, die die Grenzmetropole Juárez seit 3 Jahrzehnten umtreiben, nun auf die Regierungsagenda gesetzt. Doch Poli no Police steht dem Verhalten gegenüber.
Es eso como estas cuestiones de, pues es mucho lema, ¿no? Es tiempo de las mujeres, pero también.
Es werden sehr vollmundige Parolen geschwungen. Die Zeit der Frauen sei angebrochen, aber wir sollten da sehr vorsichtig sein. Nur weil eine Frau an der Macht ist, heißt das ja nicht, dass sie per se feministische Positionen, so wie wir sie vertreten, umsetzen wird. Wir behalten da unsere kritische Position bei, denn der Diskurs kann schnell über tatsächliche Interessen im Hintergrund hinwegtäuschen, die durchgesetzt werden sollen. Wir haben da ja das Beispiel von Maru Campos direkt vor Augen.
Die Gouverneurin des nördlichen Bundesstaates Chihuahua, in dem Ciudad Juárez liegt, ist eine politische Hardlinerin der rechten Partei PAN. Diese propagiert ein konservatives Familienbild und spricht sich gegen Schwangerschaftsabbruch aus. Maru Campos agiert im Schulterschluss mit dem gleichgesinnten Gouverneur von Texas, Greg Abbott, seines Zeichens ein Hardliner der Republikaner. Gemeinsam haben sie das Drohnenüberwachungsprojekt Sentinella gegen Drogenhandel und illegale Migration an der Grenze ins Leben gerufen. So bleibt auch Nayo skeptisch.
Nur weil eine Frau an der Macht ist, wird ja nicht alles automatisch besser. Die Strukturen der Macht bleiben bestehen. Eine einzelne Frau kann da nicht viel ändern. Und Mexiko bleibt weiter das gleiche politische System.
Die Perras Bravas sind in Ciudad Juárez mit den Femiziden aufgewachsen. Denn die Frauenmorde, heute eine weltweite Problematik, traten Anfang der 1990er Jahre erstmals in der mexikanischen Grenzstadt auf. Der Begriff Femizid wurde hier zum ersten Mal angewendet, um Hassmorde an Frauen einen Namen zu geben. Gewalt gegen Frauen und Gewalt allgemein gehören für die Perras Bravas zu ihrem Alltag. Aber für Poli no Police ist klar, dass diese keine Normalität sein sollte.
Manchmal ist es für uns schwierig festzustellen, wann wir uns der Frauenmorde in unserer Stadt bewusst geworden sind. Wir sind schließlich mit ihnen aufgewachsen. Ich bin genau in dem Jahr geboren, als die ersten Feminizide in Ciudad Juárez offiziell verzeichnet wurden. Das war 1992. Natürlich hat das unsere Kindheit und Jugend geprägt, aber es ist schwierig, sich das bewusst zu machen, denn tatsächlich kennen wir es ja einfach nicht anders. Aber normal aufgewachsen sind wir gewiss nicht, auch wenn uns vieles damals als Normalität erschien. Als wir Teenager waren, begann dann auch der Krieg gegen die Drogen. Wir haben Tote gesehen, wenn wir aus dem Haus gingen. Das ist ja nicht normal.
No sé, a lo mejor salir un día y ver un cuerpo ahí.
Von 2008 bis 2012 wurde Ciudad Juárez mit einer exorbitanten Mordrate zur gefährlichsten Stadt der Welt. Damals besetzten Militär und Bundespolizei die mexikanische Industriemetropole und Erpressung und Verschleppung waren die Folge. In die Stadt zog das regierungsnahe Sinaloa-Kartell und machte dem ansässigen Juárez-Kartell das Tor zum US-amerikanischen Markt auf der Mitte des Kontinents streitig. Straßenkämpfe, Verfolgungsjagden und Anschläge waren die Folge. Die Bevölkerung geriet in die Schusslinie.
Als wir Teenager waren, rief der damalige Präsident Felipe Calderón den Drogenkrieg aus. Die Kartelle bekriegten sich, genau zu der Zeit, als wir begannen, auf Partys zu gehen. Das waren genau diese Partys von Jugendlichen, die dann noch angegriffen wurden.
Das Massaker von Salvarca im Januar 2010 hat die Stadt neben den täglichen Strecken des Krieges tief geprägt. Auf einer Party von Sportstudenten drangen Kartellangehörige ein und erschossen die Anwesenden. Neben der Trauer um ihre Kinder traf die Familien vor allem die Diffamierung durch Präsident Calderón, der sich auf Auslandsreisen befand und die Toten als Kriminelle betitelte.
Mit solchen Vorfällen aufzuwachsen ist ja nun nicht normal, aber damals haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht. Wir wollten vermutlich einfach Spaß als Teenager haben und in einer feindlichen Umwelt trotz aller Widrigkeiten ein gutes Leben haben. Erst im Nachhinein fängst du dann an, darüber nachzudenken. Dann wird dir auf einmal klar, dass so ein Leben außerhalb jeglicher Normalität liegt.
Während sich Ciudad Juárez im Ausnahmezustand befand, stiegen auch die Frauenmorde auf ein nicht gekanntes Ausmaß an. Partner und Ex-Partner ermordeter Frauen konnten sich sicher sein, dass diese Verbrechen in den Wirren des Krieges ungeahnt bleiben würden. Das Zusammenspiel von Machismus, Drogenkonsum und Schusswaffenbesitz ließen Auseinandersetzungen im Haushalt schnell tödlich enden. Ermordete wurden schlicht als Angehörige der organisierten Kriminalität diffamiert. Das Juárez-Kartell entführte Mädchen und junge Frauen in die Zwangsprostitution. Ermordete sie wie eine Wegwerfware und verscharrte ihre Leichen außerhalb der Stadt.
Heute sind mir all die Namen der ermordeten Frauen sehr präsent, die im Laufe der Jahre durch die Medien gingen und emblematisch für unzählige andere standen, wie Esmeralda Castillo, Susana Chavez, Marisela Escobedo. Vor kurzem noch habe ich versucht, all diese Fälle, die mit meinen eigenen Erinnerungen verknüpft sind, in eine chronologische Reihenfolge zu bringen.
Esmeralda Castillo verschwand als kleines Mädchen im Zentrum der Stadt. Ihr Vater José Luis Castillo hat nie aufgehört, sie zu suchen. Er ist der wohl einzige Mann, der für Gerechtigkeit für seine Tochter kämpft. Alle anderen Aktivistinnen sind zumeist die Mütter von Ermordeten und Verschleppten. Susana Chavez hingegen war selbst Aktivistin und eine lesbische Poetin. Auf sie geht die feministische Kampfansage Ni una más, nicht eine mehr zurück. Susana wurde ermordet, weil sie sich gegen einen Vergewaltigungsversuch zur Wehr setzte. Die Täter hackten ihr die Hand ab, um die Spur auf einen Mord im Drogenmilieu zu lenken. Auch Marisela Escobedo wurde als Aktivistin erschossen. Die Mutter der ermordeten Ruby Freire hatte sich vor dem Justizpalast von Chihuahua angekettet, um Gerechtigkeit zu fordern, als aus einem vorbeifahrenden Auto das Feuer auf sie eröffnet wurde. Der Ex-Partner und Mörder ihrer Tochter gehörte dem Kartell der Setters an. Die Nachrichten von Frauenmorden in Fernsehen und Tageszeitungen, Suchplakate von Verschwundenen an der Bushaltestelle und schwarze Kreuze auf rosa Grund, von Aktivistinnen an jeden Laternenpfahl in der Innenstadt gemalt, wurden für die in Ciudad Juárez Aufwachsende zum Alltag. Die Fotokünstlerin Seas for Scorpio hat sich erst im Nachhinein klargemacht, was das für sie als Heranwachsende bedeutete.
En mi caso también como que no tengo conciencia de...
Ich bin mit dem vagen Bewusstsein einer allgegenwärtigen Gefahr aufgewachsen. Wir wurden als Mädchen einfach im Familienhaushalt eingesperrt, angesichts all der Gewalt an der Grenze, die es so in anderen Gegenden der Welt nicht gibt. Ich kann mir vorstellen, dass ich erst, wenn ich mal auf Reisen gehe, vielleicht auch erst außerhalb Lateinamerikas, dass ich dann einen richtigen Kulturschock kriege, wenn mir bewusst wird, dass all das gar nicht existieren dürfte.
Die Realität der Frauenmorde bewegt die Familien in der Grenzstadt, sicherzustellen, dass Mädchen möglichst nicht alleine das Haus verlassen. So werden jedoch auch traditionelle Rollenbilder unterstützt. Mädchen und Frauen sollen im angenommenen Schutzraum des Hauses bleiben, während der öffentliche Raum angesichts der möglichen Gewalt nur Jungen und Männern zusteht. Auch Najo hat das nie in Frage gestellt. Erst die Kunst und speziell die Perras Bravas haben ihr geholfen, sich den öffentlichen Raum zurückzuerobern.
Ich wuchs als Mädchen sehr behütet auf. Es war klar, als Mädchen kannst du nicht einfach rausgehen. Deshalb hatte ich natürlich auch Angst, auf die Straße zu gehen. Erst als ich mit dem Studium begann, habe ich mir als Erwachsene selbst die Stadt erschlossen.
Das war der Beitrag von Katrin Zeiske über das Kunstkollektiv Perras Bravas aus Ciudad Juárez. Und weiter geht's mit einem Song Good Night Formosa von Fire X aus Taiwan.
Welche Rolle spielt Musik in politischen Protestbewegungen? Die Forscherinnen Miriam Bartolozzi und Phuc Nguyen von der Universität Makerata erläutern, wie Protestmusik kollektive Identität formt, emotionale Solidarität schafft und Vergangene mit gegenwärtigen Kämpfen verbindet. Am Beispiel der Proteste gegen das Auslieferungsgesetz in Hongkong sowie der Sunflower-Bewegung in Taiwan und der Demonstration für ein Amtsenthebungsverfahren in Südkorea seit den 2010er Jahren erläutern sie sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen den drei Bewegungen. Insbesondere was den Konfrontationsgrad der Musik und die politischen Rahmenbedingungen für die jungen Protestierenden betrifft. Das Gespräch thematisiert außerdem die Risiken für KünstlerInnen, die sich politisch äußern, sowie die Frage, ob Musik zum Erfolg oder Scheitern von Protestbewegungen beitragen kann. Ein Beitrag von Eva Guttenson.
Könnt ihr mir zunächst ganz allgemein etwas über die Rolle von Musik in politischen Bewegungen oder Protestbewegungen erzählen? Welche Wirkung kann Musik entfalten?
So what effect can music have?
The main characteristics are that music shapes collective identity.
Musik ist bei Protesten sowohl als künstlerischer Ausdruck als auch als politisches Instrument sehr wichtig. Musik kann als politische Kraft betrachtet werden. Sie prägt die kollektive Identität, fördert emotionale Solidarität und ruft aktivierende Emotionen hervor. Ein weiteres wichtiges Merkmal: Musik verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart. Häufig werden während Protesten ältere Protestlieder wiederbelebt und die Emotionen früherer Kämpfe werden an neue Kontexte angepasst. Protestmusik hat sich allerdings verändert. Von traditionellen, manchmal textlosen Stücken hin zu Pop und Rap. Heute wird Protestmusik über Online-Plattformen verbreitet, oft noch bevor die eigentlichen Proteste stattfinden. Wir finden Playlists mit Songs, die während der Proteste gespielt werden oder Menschen für die Teilnahme begeistern sollen. Generell gibt es drei Hauptarten von Songs. Erstens explizit politische Musik von AktivistInnen oder professionellen MusikerInnen mit direktem Protestbezug. Zweitens Musik, die ursprünglich keinen Protestzweck hatte, aber aufgrund ihres Inhalts, etwa Texte über Widerstandsfähigkeit, zur Hymne wurde. Und drittens eine Art, die heute häufiger genutzt wird. Popmusik ohne explizite politische Bedeutung. Diese Songs werden als magnetische Musik bezeichnet. Sie ziehen Menschen an und versorgen die Teilnehmenden mit Energie.
Energize people that are already attending the protest.
Taiwan 2014. 2014 war in Taiwan die Kuomintang, KMT, an der Macht. Das ist die Partei, die Taiwan von 1949 bis 1987 autoritär in einem Einparteienstaat regiert hat. Die KMT wollte ein Dienstleistungshandelsabkommen zwischen der Volksrepublik China und Taiwan auf eine Art und Weise durchsetzen, die viele an vergangene autoritäre Praktiken erinnert hat und zudem eine größere Verflechtung mit China bedeutet hätte. Im März 2014 besetzten daher StudentInnen das taiwanesische Parlament. Die Besetzung wuchs zu der Sunflower-Bewegung heran. Die Studierenden verteilten Sonnenblumen, in die ganz unterschiedliche Forderungen und Hoffnungen für eine gerechtere Gesellschaft eingeflossen sind, vor allem im Hinblick auf Löhne und Wohnraum. Ein bis heute spürbarer Einfluss der Sunflower-Bewegung ist die Wahl von Tsai Ing-wen von der Demokratischen Fortschrittspartei DPP als Präsidentin. Die DPP hat die Präsidentschaftswahlen 2016, 2020 und 2024 gewonnen.
Das Lied Island Sunrise, das als Hymne der Sunflower-Studierendenbewegung 2014 gilt, wurde durch die direkte Beteiligung der Bandmitglieder an den Protesten und durch die Ermutigung einer StudentenführerInnen inspiriert. Es wurde auf Taiwanesisch geschrieben und konzentrierte sich darauf, die Moral der studentischen Demonstrierenden zu stärken und eine positive Einstellung für eine bessere Zukunft Taiwans zum Ausdruck zu bringen. Könnt ihr etwas über die Rolle sagen, die Protestmusik insbesondere in Taiwan, Hongkong und Südkorea spielt? Gibt es da Unterschiede?
Wir sprechen hier über die jüngsten Proteste seit den 2010er Jahren. Der letzte fand Ende 2024 bis Anfang 2025 in Südkorea statt. In Hongkong 2019 war das Hauptmerkmal, dass die Proteste auf gewaltsame Unterdrückung stießen. Entsprechend politisch sind die Lieder. In Taiwan gibt es in der Protestmusik einen starken Bezug zur taiwanesischen Identität durch die Verwendung der lokalen Sprache und Verweise auf Taiwans Vergangenheit. In Korea unterscheidet sich die Protestmusik der 80er Jahre stark von der heutigen, denn Korea ist heute eine gefestigte Demokratie. Früher war die Musik explizit oder implizit politisch. Heute dominiert Popmusik und auch die K-Pop-Fandom-Kultur spielt eine Rolle.
The participation of people from fandoms and the fandom culture from like K-pop or other popular kinds of music.
In detail, for example, for Hong Kong protest music.
Die Protestmusik in Hongkong 2019 und 2020 war sehr konfrontativ und vulgär. Es gab viele Schimpfwörter gegen die Polizei gerichtet, denn viele dieser Lieder waren Reaktionen auf Polizeigewalt. StudentInnen und junge Menschen beteiligten sich massiv an der Musikproduktion. Der Komponist der Protesthymne Glory to Hong Kong etwa postete die Originalversion in Online-Foren, bat um Feedback und ließ sich Audioaufnahmen von Menschen schicken, die einzelne Zeilen sangen. Daraus komponierte er einen Chor, eine Hymne für das einfache Volk. Ähnliches geschah in Taiwan, wenn auch weniger konfrontativ. Während der Sonnenblumen-Studentenbewegung 2014 nahmen Mitglieder der Hip-Hop-Gruppe By Her Ex an der Besetzung teil und komponierten gemeinsam mit Studenten den Song Island Sunrise. Taiwan ist in gewisser Weise unabhängiger als Hongkong. Hongkong wird allgemein als Teil Festlandchinas anerkannt, Taiwans Status hingegen ist umstritten. Die festlandchinesische Präsenz ist in Taiwan weniger greifbar als in Hongkong. Deshalb ist die taiwanesische Protestmusik weniger konfrontativ. Sie spricht von Hoffnungen auf eine bessere Zukunft und betont die taiwanesische Identität, die sich von der festlandchinesischen unterscheidet. Die Musikszene Taiwans hat großen Einfluss auf die Protestmusik. Einige KünstlerInnen sprechen sich deutlich für die Unabhängigkeit aus, andere sind zurückhaltender. StudentInnen, die Protestmusik komponieren, erhalten Unterstützung von Mainstream-KünstlerInnen. In Hongkong dagegen scheuen Mainstream-KünstlerInnen politische Inhalte. Deshalb müssen die Studierenden selbst aktiv werden. In Taiwan arbeiten Studierende und Mainstream-KünstlerInnen zusammen.
Students and also mainstream artists are collaborating together.
Hongkong 2019. Die Proteste gegen das Auslieferungsgesetz in Hongkong 2019 bis 20 waren eine Reihe von Demonstrationen gegen die Einführung eines Gesetzesentwurfs zur Änderung des Gesetzes über flüchtige Straftäter in Bezug auf die Auslieferung durch die Regierung von Hongkong. Es handelte sich um die größte Reihe von Demonstrationen in der Geschichte Hongkongs. Der Gesetzentwurf würde es ermöglichen, Strafverdächtige auf Einzelfallbasis an jede Gerichtsbarkeit auszuliefern, mit der zuvor kein Auslieferungsabkommen mit Hongkong bestand, einschließlich Festlandchina. Es wurde befürchtet, dass dieser Gesetzentwurf die Autonomie Hongkongs untergraben würde, was aufgrund der Geschichte politischer Unterdrückung in China Besorgnis hervorrief.
Am 26. August 2019 veröffentlichte ein Komponist namens Thomas in einem von StudentInnen und von Demonstrierenden frequentierten Forum eine Instrumentalversion und den Text dessen, was später als Hongkongs Nationalhymne bezeichnet werden sollte. Glory to Hong Kong, ursprünglich in Kantonesisch komponiert. Thomas änderte nicht nur den Text, sondern sammelte auch Audioversionen, die er dann zusammenstellte, um den Song wie einen Chor klingen zu lassen. Aufgrund seines expliziten politischen Inhalts war der Song umstritten, unter anderem wegen seines angeblich separatistischen und regierungsfeindlichen Tons. Die drei Protestbewegungen in Südkorea, Taiwan und Hongkong verbindet der Kampf für Demokratie und Identität sowie der Widerstand gegen Autoritarismus. In allen drei Kontexten waren insbesondere junge Menschen und Studierende sehr aktiv. Eine weitere Gemeinsamkeit ist der Spillover-Effekt von Protestliedern. Songs wie Do You Hear the People Sing aus dem Musical Les Miserables oder March of the Beloved wurden in allen drei Bewegungen verwendet. Die Musik dient dabei nicht nur als Hintergrund, sondern vereint Menschen, gibt kollektiven Emotionen Ausdruck und verknüpft die Bewegungen mit breiten kulturellen Identitäten, etwa der taiwanesischen Identität, die sich von der festlandchinesischen abgrenzt. Der zentrale Unterschied zwischen den drei Bewegungen liegt im Grad der Konfrontation. Südkorea verfügt über eine gefestigte Demokratie, sodass die Proteste weniger konfrontativ ausfielen. Taiwan hat seit 2016 eine angespannte Beziehung zu Festlandchina, die sich schwer lösen lässt. Hongkong erlebte die konfrontativsten Proteste, da die Stadt direkter chinesischer Einflussnahme und Gewalt ausgesetzt war und Versprechen auf Autonomie und Demokratie wiederholt gebrochen wurden. Die politische Realität in den drei Kontexten beeinflusst also maßgeblich Art und Sprache der verwendeten Musik.
Ich habe mich gerade gefragt, ob das nicht ein bisschen widersprüchlich ist, also dass die MusikerInnen in Taiwan und Hongkong viel konfrontativer sind als in Südkorea. Aber vielleicht ist es auch gerade logisch, weil die politische Situation in Taiwan und Hongkong schwieriger ist. Ist es nicht extrem gefährlich für KünstlerInnen, mit ihren Texten so konfrontativ zu sein?
I would say yes, I agree with you.
Ja, ich stimme dir zu, aber manchmal haben wir gerade in der bedrückendsten Realität die lautesten Stimmen gegen Autoritarismus. Im Fall von Taiwan stehen KünstlerInnen und Studierende noch nicht unter der direkten Kontrolle Festlandchinas. Sie können sich sehr stark für politische Anliegen einsetzen. Natürlich ist das für Mainstream-MusikerInnen ein Problem, denn Taiwan ist ein sehr kleiner Markt. Normalerweise gehen KünstlerInnen auf Tournee und geben Konzerte in Festlandchina, wo es einen riesigen Markt gibt. Aber sie können sich dennoch lautstark äußern und haben die Unterstützung ihrer Partei, die derzeit an der Regierung ist. In Hongkong hingegen sind die Drohungen real. Wir sehen nicht viele Mainstream-KünstlerInnen, die sich lautstark gegen die Aggressionen Festlandchinas aussprechen. Einige, die es taten, mussten mit einem Verbot ihrer Musik in China oder mit Gerichtsverfahren rechnen. Die beliebte Cantopop-Sängerin Denise Ho etwa setzte sich lautstark für Demokratie und LGBT-Rechte ein. Wegen ihrer Teilnahme an den Protesten verschwand ihr Name aus der Musikszene in Festlandchina mit sehr nachteiligen Folgen für ihre Karriere. Nach den Protesten 2019 und 2020 wurden viele Studierende, AktivistInnen und KünstlerInnen aus Festlandchina verbannt. Viele mussten sich vor Gericht verantworten, einige verbüßten Gefängnisstrafen. Seitdem ist die Musikszene sehr still geworden. Das ist die Folge davon, sich so lautstark geäußert zu haben. Heute ist es schwierig, diese Themen offen anzusprechen, ohne von den Behörden schikaniert zu werden. Also ja, es ist ein Widerspruch und es gibt Konsequenzen, aber vielleicht ist das der Geist der Jugend. Man setzt sich für eine Sache ein. Ich bewundere sie für das, was sie getan haben.
To fight for your cause, on course. And I admire them for what they have done.
Proteste für ein Amtsenthebungsverfahren in Südkorea. Im Dezember 2024 hatte Südkoreas Präsident Yoon überraschend das Kriegsrecht verhängt und das Land ins politische Chaos gestürzt. Hintergrund von Yoons Handeln war ein Haushaltsstreit zwischen der regierenden PP-Partei und der größten Oppositionspartei DP. Als Begründung nannte er den Schutz eines liberalen Südkoreas vor den Bedrohungen durch Nordkoreas kommunistische Truppen und sprach davon, antistaatliche Elemente zu eliminieren. Südkorea erlebte daraufhin dramatische Stunden. Soldaten drangen ins Parlament ein, vor dem Gebäude demonstrierten BürgerInnen gegen die Verhängung des Kriegsrechts. Nach 6 Stunden hatte Präsident Yoon es zwar wieder aufgehoben, doch die Proteste hielten an. Während einer Kundgebung am Wochenende wurden vor der Nationalversammlung in Seoul Slogans gerufen. Die Demonstrierenden forderten eine Amtsenthebung des Präsidenten, welche am 4. April 2025 auch rechtskräftig wurde.
Der K-Pop-Song Into the New World der Gruppe Girls' Generation hat sich in Südkorea zu einer kraftvollen Protesthymne entwickelt. Dank seines bedeutungsvollen Textes über Hoffnung und die Überwindung von Missständen wird er seit Mitte der 2010er Jahre bei politischen und sozialen Bewegungen gesungen und in jüngerer Zeit auch von tausenden Demonstrierenden gegen Präsident Yoon. Heute gilt der Song als eine der prägendsten Hymnen der südkoreanischen Protestkultur und steht auf Augenhöhe mit den traditionellen Widerstandssongs des Landes.
We spoke about the difficulties and the danger for artists from Hong Kong or Taiwan.
Wir haben über die Schwierigkeiten und Gefahren gesprochen, denen KünstlerInnen aus Hongkong und Taiwan ausgesetzt sind, wenn sie ihre politischen Meinungen offen äußern. In Südkorea ist das natürlich was anderes, das demokratischer ist. Aber dennoch stellt sich die Frage, inwieweit insbesondere K-Pop-KünstlerInnen ihre Karriere gefährden, wenn sie sich politisch äußern und damit eine konservative Gegenreaktion hervorrufen.
I'd say that Korean idols face a very difficult situation.
Koreanische K-Pop-Idole befinden sich in einer schwierigen Situation. Sie beschäftigen sich normalerweise nicht mit politischen Themen, weil sie ihr Image sehr neutral halten müssen und keine Seite unterstützen dürfen. Das ist wichtig, damit sie keinen Teil ihrer Fangemeinde verlieren. Wahrscheinlich wird ihnen das von ihren Plattenfirmen auferlegt. Das unterscheidet sich stark von etablierten InterpretInnen oder unabhängigen KünstlerInnen, die sich oft deutlich in politischen Situationen äußern. Aber in diesem speziellen Fall gab es unterschiedliche Reaktionen aus der Öffentlichkeit. Manche Idole äußerten keine Meinung und mussten dafür Kritik einstecken. Die Fans waren enttäuscht, weil es um Demokratie ging. Gleichzeitig erhielten diejenigen, die sich lautstark äußerten, Gegenwind von den konservativen Teilen der Bevölkerung, weil sie den Präsidenten unterstützten, den die Mehrheit abgesetzt sehen wollte. Aus beiden Perspektiven war das eine schwierige Situation. Aber generell ist das keine allgemeine Veränderung. Ich denke, es lag nur daran, dass demokratische Prinzipien auf dem Spiel standen. Ansonsten haben K-Pop-Idole heute immer noch kein Mitspracherecht in politischen oder internationalen Angelegenheiten.
Today still don't have a say on political or international matters.
We go back in a more theoretical level.
Ich würde am Ende gerne noch einmal auf die eher theoretische Ebene zurückkommen. Ihr habt euch mit mehr oder weniger erfolgreichen Bewegungen beschäftigt. Wie steht es mit gescheiterten Protesten? Glaubt ihr, dass es einen Zusammenhang zwischen Musik und dem Erfolg einer politischen Bewegung gibt?
From our analysis, music serves to mobilize.
Nach unserer Analyse dient Musik dazu, Menschen für gemeinsame Anliegen im Zusammenhang mit Demokratie zu mobilisieren. Sie ist jedoch nicht das entscheidende Element für den Erfolg oder Misserfolg einer Protestbewegung. Das hängt von vielen anderen Faktoren ab, zum Beispiel vom politischen Umfeld. Ist es eine etablierte Demokratie oder nicht? Im Fall von Hongkong ist es sehr schwierig, die Demokratie zu stärken, weil KünstlerInnen und Studierende mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Die Regierung und die Kommunistische Partei Chinas versuchen, sie zu verfolgen. Gleichzeitig kann die Unterstützung durch die breite Bevölkerung sehr wichtig sein. Ob andere Menschen, die politisch vielleicht nicht so aktiv sind, die ProtestteilnehmerInnen unterstützen, spielt eine wichtige Rolle für Erfolg oder Misserfolg. Im Fall von Hongkong würde ich nicht von einer erfolgreichen Bewegung sprechen. Insbesondere 2019 und 2020. Die Proteste haben die Regierung nicht zu mehr Demokratie motiviert. Frühere Bewegungen in Hongkong waren erfolgreicher, etwa die Regenschirmbewegung 2014. Allerdings wurde die Regierung von Hongkong und Festlandchina dadurch entschlossener, demokratische Bestrebungen zu unterdrücken. Sie war also in gewisser Weise erfolgreich, aber gleichzeitig auch nicht. In Taiwan gab es letztes Jahr die Bluebird-Bewegung. Dazu gibt es noch viel Forschung aus musikwissenschaftlicher Perspektive, aber ich habe gelesen, dass die taiwanesische Protesthymne Island Sunrise überall bei den Protesten gesungen wurde. Das ist ein Zeichen für die Bedeutung von Musik in populären Protesten. In anderen Protesten vor der Sonnenblumenbewegung 2014 gab es zwar Musik, aber sie spielte keine herausragende Rolle. Die Studierenden oder TeilnehmerInnen waren nicht wirklich an der Produktion von politischen Protestliedern beteiligt. Soziale Bewegungen finden überall statt. Und heutzutage gibt es immer mehr Proteste. Deshalb sollten wir im Auge behalten, wie sich diese Bewegungen entwickeln, auch in Bezug auf die Musik.
I would just like to add this remark.
Ich möchte noch eine Bemerkung hinzufügen. Musik ist zwar wichtig, aber kein entscheidender Faktor dafür, wie sich der Protest entwickelt und was die Teilnehmenden erreichen. Ich denke jedoch, dass die Stellung der Zivilgesellschaft gegenüber dem Staat ein sehr wichtiger Faktor ist. Die südkoreanischen Proteste waren in letzter Zeit sehr erfolgreich. Vor dem demokratischen Prozess war das nicht so. Das liegt zum großen Teil daran, dass die koreanische Zivilgesellschaft heute nicht mehr so konfrontativ ist wie etwa die Hongkongs. Eine konfrontative Zivilgesellschaft steht nicht auf derselben Ebene wie der Staat. Sie kommuniziert nicht auf Augenhöhe. In Südkorea aber, weil die starke Demokratie bereits erreicht wurde, ist die einst schwache Zivilgesellschaft heute eine starke Zivilgesellschaft, die mit den Behörden kommuniziert. Das bedeutet, dass die Zivilgesellschaft tatsächlichen Einfluss auf den Staat hat. Das ist also einer der Faktoren, die zum Erfolg oder Misserfolg einer Bewegung beitragen.
The success or not of a movement.